Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Urbio Professional Podcasts. Mein Name ist Philipp Rommelmann und ich freue mich, dass wir heute mal wieder spannende Einblicke in die Immobilienwelt bekommen. Mein Gast heute ist Herr Marco Fricke. Herr Fricke ist seit Jahren in der Immobilienbranche tätig, insbesondere in der Projektentwicklung. Moin, Herr Fricke, schön, dass Sie da sind. Was machen Sie genau?
Moin, moin. Ja, mein Name ist Marco Fricke. Ich bin Geschäftsführer bei Kuschel und Fricke Immobilien in Hamburg. Meine Firma sitzt in Bergstedt und wir sind spezialisiert auf die Erstellung von Wohnimmobilien. Hauptsächlich bauen wir an der Ostseeküste.
Sehr schön. Vielen Dank für die Einführung. Mich interessiert ja immer, wie jemand den Weg in die Immobilienbranche gefunden hat. Bevor wir vielleicht tiefer einsteigen, was hat Sie ursprünglich motiviert, in der Branche tätig zu werden?
Ja, ich komme aus einer uralten Hamburger Handwerkerfamilie. Das ist so gewachsen. Mein Opa war schon in Hamburg im Handwerk tätig. So, daher liegen Immobilien natürlich nahe. Und dann hat sich das so entwickelt. Meine Schwester, die ist Architektin. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, so wollen wir nicht mal selber auch mal Häuser bauen und nicht nur kleinteilige Arbeiten erledigen. Ja, und so ist die Idee entstanden und dann haben wir uns so an die ersten Projekte ran gewagt und sind daran gewachsen.
Also kann man sagen, Sie sind ein Familienunternehmen?
Ja, sehr genau. Also meine Schwester und ich, wir teilen uns die Geschäftsführung auf. Sie ist der technische Ansprechpartner, macht die gesamte Planung. Architektur machen wir grundsätzlich immer im Haus für jeden unserer Kunden und ich kümmere mich um die kaufmännische Belange.
Okay. In der wievielten Generation, weil Sie sprachen gerade schon davon, dass Ihr Großvater damit angefangen hat, also sind Sie schon in der dritten Generation tätig, kann man sagen?
Genau, das kann man so sagen. Mein Opa, der war nach 1945 selbstständiger Klempnermeister in Hamburg, hat eine große Firma aufgebaut, dann hat mein Vater das übernommen und auch eine Klempnerei gehabt und Sanitärtechnik, Heizungsbau gemacht. Da war ich dann auch noch tätig und dann haben wir uns quasi umorientiert und sind heute reinweg nur noch als Bauträger tätig.
Okay, also quasi vom Handwerk direkt rein in die Projektentwicklung. Ich finde das immer eine sehr starke Leistung, ein Familienunternehmen über mehrere Generationen zu führen. Wie schaffen Sie es bei Kuschel und Fricke, die Tradition und die Innovation unter einen Hut zu bringen?
Ja, wir sind ja sehr dicht dran an der Baustelle und da wir sprechen natürlich auch viel mit den Handwerkern, bleiben am Thema und der Bau ist ja ein sehr lebendiges Geschäftsfeld. Da kommen jeden Tag neue Innovationen rein, auch wenn das nur kleine Punkte sind, aber die Entwicklung geht ständig weiter. Und da muss man eben auch modern bleiben und gucken, wo sind die Trends, in welche Richtung entwickelt sich der Bau und sich dann auch entsprechend weiterentwickeln.
Wo wir beim Thema Bau sind, lassen Sie uns doch vielleicht in Ihren Bereich der Projektentwicklung einsteigen. Ihr Fokus liegt ja, das sagten Sie schon, in Hamburg, Schleswig-Holstein beziehungsweise in Norddeutschland. Worauf legen Sie denn Wert beim Ankauf von Grundstücken?
Ja, wir gucken hauptsächlich auf die Lage, was können wir dort errichten. Für uns sind Bauwerke so unter 8 Wohneinheiten eigentlich uninteressant. Und wir müssen also eine gewisse Fläche mindestens auf das Grundstück bekommen, weil wir sind ja kein riesig großer Bauträger wie andere Firmen, sondern wir sind ein kleines Familienunternehmen. Das heißt, ich kann 2, 3 Projekte im Jahr können wir realisieren. Und darüber müssen wir eben auch unsere Auslastung haben. Und da passt eben auch nicht jedes Projekt. Wir können zum Beispiel im Hinterland von Schleswig-Holstein kaum Projekte umsetzen, aufgrund der niedrigen Kaufpreise dort und der hohen Baukosten.
Das klingt schon nach einem sehr durchdachten Ansatz, den Sie da haben. Und ich finde es immer interessant zu hören, wie unterschiedlich Projektentwickler vorgehen. Wie sieht denn der typische Entwicklungsprozess bei Ihnen aus? Können Sie uns da vielleicht einmal Schritt für Schritt mitnehmen?
Ja, na klar. Also oft ist es so, dass wir Grundstücke angeboten bekommen oder angesprochen werden und dann nehmen wir dieses Grundstück in die Prüfung. Das bedeutet, erstmal gucken wir, was kann man denn überhaupt auf dem Grundstück errichten? Wo liegt das? Welche Entwicklungspotenziale hat auch der Ort drumherum? Ne? Was kann man überhaupt bauen? Und das prüfen wir sehr intensiv durch. Meine Schwester macht dann eine erste Schätzung an Wohnfläche, was dort errichtet werden kann. Oder wir bauen natürlich auch Doppelhäuser oder Einfamilienhäuser. Und ja, und wenn das, wenn die Fläche passt und wir eine Erwartungslage haben, dass der Ertrag auch zum Bauwert passt. Das heißt also, die Grundstückskosten im Ankauf stimmen, die Bauwerkskosten stimmen für das, was man dort machen kann. Es ist natürlich auch ein Unterschied, wenn man jetzt zum Beispiel Ferienwohnungen errichtet oder wenn man was zum Selbernutzen macht. Und ja, und so gucken wir uns die gesamte Lage an. Also was haben wir auf der Bauwerksseite an Kosten und was kann man dort an Verkaufspreisen erzielen? Und das muss ein stimmiges Gesamtbild ergeben für alle Parteien.
Danke für diesen Einblick. Ich bin mir sicher, ein wichtiger Faktor ist auch der Immobilienmarkt. Jetzt ist dieser ja sehr dynamisch und es ist relativ egal, ob wir über das Thema Zinsdynamik oder veränderte Kundenerwartungen sprechen. Es gibt viele Herausforderungen, die gerade vor uns stehen. Wie nehmen Sie diese Entwicklung wahr?
Ach, die Entwicklung ist eigentlich... Ja, also sagen wir mal so, beim Bauwerk haben wir eine ganz klare Linie. Wir wollen nachhaltig bauen. Dafür haben wir schon vor 2 Jahren angefangen, auf Holzbau umzustellen und CO2 zu reduzieren im Bauwerk direkt. Das ist ja etwas, wo kein Kunde nachher Einfluss drauf hat. Der Bewohner selber hat ja dann, muss ja mit den Gegebenheiten immer leben. Das heißt, wir tun erstmal alles, damit es schon nachhaltig ist, bevor man es überhaupt bekommt. Und ja, dadurch ergeben sich natürlich viele Synergieeffekte. Ne? Wir reduzieren dadurch Müll auf der Baustelle. Ne? Wir haben geringe Energiekosten im Bauwerk, aber es ist natürlich so, man muss auch nicht jeden Trend mitgehen oder gut finden. Zum Beispiel ist unsere Devise eigentlich, wir bauen immer einmal besser als der Markt. So, das bedeutet aber, dass das KfW 40-Haus mit QMG-Siegel momentan der Standard sein müsste. Und das ist aufgrund der, also auch der Nachfrage der Käufer und der aktuellen Baupreise nicht umzusetzen.
Interessanter Ansatz. Das bringt mich vielleicht auch so ein bisschen zur nächsten Frage hier schon. Wo sehen Sie denn die größte Herausforderung für die Branche insgesamt?
Also die Herausforderungen sind, dass die Projektentwicklungen wesentlich schneller vonstatten gehen müssen, als es momentan der Fall ist. Die Behörden brauchen zu lange, um Genehmigungen zu erteilen. Wir haben viel zu hohe Bauauflagen. Wir geben uns sehr viel Mühe mit den Bauwerken. Deutschland ist da wirklich federführend. Wir haben für alles eine Norm. Es ist kaum noch zu handeln, dass man diese ganzen Ansprüche überhaupt bedienen kann. Und das macht das natürlich auch unglaublich teuer. Es gibt viele Sachen, die man einsparen kann und die man auch hinterfragen muss.
Da stimmen Ihnen bestimmt viele Zuhörer zu. Jetzt sagten Sie gerade schon oder haben das Thema Nachhaltigkeit gerade schon angesprochen. Wie gehen Sie denn mit dem Thema Nachhaltigkeit und ESG um? Also gerade die Nachfrage für energieeffiziente Gebäude steigt ja sehr. Sie sprachen gerade schon die Holzbauweise an. Wie setzen Sie das konkret bei Kuschel und Frickel weiter um?
Also momentan errichten wir Gebäude im KfW 40 QNG-Standard. Damit haben wir wirklich in das oberste Regal gegriffen. Wir haben nachhaltige Holzbauweise, sehr, sehr effiziente Gebäude, die hochgedämmt sind mit Wärmepumpe, mit PV-Anlage. Und sodass der Nutzer natürlich in der Folge unglaublich geringe Energiekosten hat. So, das ist ja natürlich der eine Punkt. Dann hat das Ganze natürlich Folgen. Wenn man heute in Holz baut, dann spart man unglaublich viel Müll auf der Baustelle ein im Vergleich zu einem klassischen Kalksandsteinbauwerk. Die Müllkosten können wir dadurch um 70% reduzieren. Das hat natürlich auch Potenzial. Holzbau beschleunigt die Umsetzung von so einem Bauvorhaben unglaublich doll. Wenn man jetzt 8 Wohneinheiten mal als Beispiel nimmt, dann errichten wir den Rohbau innerhalb von 7 Tagen ab der Geschossdecke im Keller. Den Keller betonieren wir noch, aber ansonsten bringt das natürlich eine unglaublich hohe Zeitersparnis und dadurch sparen wir auch natürlich auch Zinsen in der Finanzierung.
Das bringt natürlich einen positiven Effekt, gerade wenn man in der Bürokratie Zeit verliert. Zum Thema Nachhaltigkeit passt ja auch immer ganz gut das Thema Digitalisierung, nicht nur in der Immobilienbranche, ein sehr polarisierendes Thema. Welche Rolle spielt das für Sie in der Projektentwicklung?
Ja, die Ansätze sind da vielfältig. Projektentwicklung ist ja auch noch viel Kleinarbeit. Da muss noch viel passieren. Gehen wir mal auf den Bauantrag, stellen wir mal ab, wenn das losgeht. Da fangen ja jetzt erst die ersten Behörden an, auf den digitalen Bauantrag abzustellen. Die Kommunikation mit den Behörden ist da aber noch wirklich rudimentär. Da haben wir viel Luft nach oben. Also gerade wenn man auf Prüfungsprozesse abzielt, dann ist da bestimmt noch viel Raum, um den ganzen Prozess zu beschleunigen. Ich glaube nicht, dass jede Baugenehmigung 2 Jahre Prüfung benötigt, um genehmigungsfähig zu sein.
Danke für den Einblick. Ich finde es immer interessant zu hören, wie unterschiedlich auch die Unternehmen in der Digitalisierung sind und welche Tools eingesetzt werden. Vielleicht können Sie uns einfach mal ein Beispiel nennen, wie Sie das im Alltag verwenden, welche Tools für vielleicht welche Situation für Sie mittlerweile sogar vielleicht schon unabdingbar geworden.
Also natürlich wird alles heute digital gezeichnet. Ich glaube, das ist lange Standard. So darüber machen wir Massenermittlungen automatisiert mit dem Computer, dass man keine Bauteile mehr zählen muss. Das geht natürlich auch so Richtung BIM. Dafür sind unsere Projekte aber ein bisschen klein, um BIM dann noch komplett umzusetzen. Was wir viel nutzen, ist digitales Mängelmanagement. Da werden ja Mängel digital aufgezeichnet, direkt auf Plänen verortet, die Beschreibung hinzugefügt und dann kriegt der Nachunternehmer, der im System hinterlegt ist, direkt eine Nachricht, wo der Mangel besteht und dann kann er auch über das System das freimelden. Das Schwierige daran an der Umsetzung sind tatsächlich die Handwerker, wo man da doch noch einen gewissen Schulungsbedarf hat und auch den Willen, um diese Tools dann auch einzusetzen.
Was würden Sie sagen, fehlt in der Verwaltung noch, um einfach schnellere Prozesse hinzubekommen, neben der Digitalisierung? Und was schätzen Sie, wie lange dauert das Ganze noch?
Mit Verwaltung meinen Sie die Baubehörde?
Ganz genau.
Ja, es fehlt die Kommunikation zwischen der Behörde und demjenigen, der die Baugenehmigung einreicht. Das wurde seitens der Baubehörden kontinuierlich abgebaut. Wir müssen teilweise 8 Wochen auf einen Termin warten. Die Bauprüfer sind weder telefonisch noch per Mail schnell zu erreichen. Und manchmal muss man ja einfach mal sich an einen Tisch setzen und sagen, wo klemmt es hier gerade? Wir haben in der Hansestadt Lübeck 2 Jahre um eine Baugenehmigung gekämpft. Es klemmte an einem Außenstellplatz. Das Bauwerk selber wurde überhaupt nicht verändert. Hätte man sich an einen Tisch gesetzt und einmal kurz die Punkte, die da drücken, besprochen, dann hätte man das viel schneller klären können. So musste man wirklich langatmig 2 Genehmigungen einreichen. Das kostet natürlich auch alles Geld und hat im Endeffekt auch zu keinem großen, dramatischen anderen Ergebnis geführt als unser erster Entwurf.
Wahnsinn, wie das manchmal so läuft.
Ja, wirklich.
Mal angenommen, Sie hätten die Möglichkeit, im Bauministerium aktiv Veränderungen im Immobilienmarkt anzustoßen. Was würden Sie als erstes angehen?
Also als erstes muss die Digitalisierung vorangetrieben werden. Das ist ganz wichtig. Die Prozesse müssen viel schneller werden. Dann müssten die Kosten seitens der Behörde überdacht werden. Also es gibt natürlich so, ich als Bauträger muss das Grundstück immer kaufen, damit ich überhaupt Wohnungen bauen kann. Dafür wird zum Beispiel Grunderwerbsteuer fällig. Warum muss ich diese denn bezahlen, wenn ich da sowieso bauen möchte, um das wieder abzuverkaufen? Es ist natürlich verständlich, dass wenn ich eine Immobilie halte, dass ich die Grunderwerbsteuer zahlen muss. Aber wenn ich das reinweg dafür tue, um Wohnungen zu errichten, um das wieder abzuverkaufen, dann muss man fragen, ob das vielleicht ein bisschen zu viel ist, dann nochmal da Grunderwerbsteuer zu haben, das Ganze zu bebauen. Auf das Bauwerk fällt ja wieder Mehrwertsteuer an. Und darauf kassiert der Staat dann nochmal im Abverkauf nochmal Grunderwerbsteuer. So, und ich finde das zu viel. Dann kommen wir auf eine Steuerbelastung, die exorbitant hoch ist am gesamten Bauwerk. Und da würde weniger vielleicht auch mehr sein.
Ein wirklich guter und kritischer Ansatz. Ich denke, viele unserer Zuhörer werden sich hier auch wiederfinden oder zumindest eine neue Perspektive gewonnen haben. Herr Fricke, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier im Podcast mit dabei zu sein, Ihre Einblicke in die Projektentwicklung, Ihre Ansätze zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das war wirklich spannend und ich bin sicher, unsere Zuhörer konnten einiges mitnehmen. Und ich persönlich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit Ihnen, sei es im Podcast oder persönlich. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war's für diese Folge von Urbio Insider. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert uns doch, damit ihr keine der nächsten Folgen verpasst. Habt ihr eine Frage, Feedback oder wollt selbst mal Gast bei uns sein? Dann schreibt uns an podcast@urbio.com. Und falls ihr gerade über die nächste Finanzierung nachdenkt, wir unterstützen euch gerne. Den Link zur Terminvereinbarung, den findet ihr in den Shownotes. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.